Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Heute, Christian, haben wir ein topaktuelles Thema. 1000 Euro steuerfrei vom Arbeitgeber und weniger Steuern an der Zapfsäule. Das hat die Bundesregierung beschlossen.
Ja, spannend, ja. Als wenn das perfekt für unsere Podcastaufnahme hier live durchgestochen wurde oder verkündet wurde. Ich freue mich, dass ich das direkt mit dir diskutieren kann, weil man stellt sich ja immer die Frage, ist das jetzt eine gute Idee, ist das eine schlechte Idee und was soll das jetzt genau bedeuten? Insofern toll, dass wir das zusammen einordnen können. Ich habe dein Video gesehen, Fabian. Insofern wäre ich ganz dankbar, wenn ich den Ball mit den Tankkosten an dich übergeben dürfte. Was soll denn da passieren?
Ja, es soll eine Energiesteuersenkung geben. Jetzt steht aktuell noch auf dem Instagram-Kanal vom Bundesfinanzministerium, pass auf, ich zitiere mal, wir senken die Energiesteuer bei Benzin und Diesel um 17 Cent pro Liter, begrenzt auf 2 Monate. Wenn man allerdings jetzt mal die Presse verfolgt, die über dieses Beschlusspapier berichtet hat, dann ist es wohl brutto. Also man senkt nicht die Energiesteuer um 17 Cent pro Liter, sondern dann irgendwie um gut 14 Cent. Pro Liter plus nochmal die Umsatzsteuer, die oben drauf kommt, und dann kommt man auf insgesamt 17 Cent an der Zapfsäule Entlastung, wenn es denn so weitergegeben wird. Ich habe in meinem Video auch noch 17 Cent plus Umsatzsteuer, also 20 Cent gesagt, habe es dann in der Caption korrigiert, ja, ist dann jetzt auch nicht so eine riesige Auswirkung, 3 Cent mehr, beziehungsweise dann weniger Entlastung, aber da haben sowohl das Bundesfinanzministerium auf ihrem Instagram-Kanal, als auch ich auf meinem Instagram-Kanal, dann nicht so korrekt berichtet. Also 17 Cent brutto inklusive der Umsatzsteuer. Das soll kommen. Die Frage ist natürlich, die sich stellt, ob das dann 1:1 so weitergegeben wird. Und da ist es so, da kann man so ein bisschen auf einen Tankrabatt, den es ja schon mal gab in der Form. Damals hat man bei Benzin und Diesel jeweils die Energiesteuer aufs europäische Mindestmaß gesenkt. Und wenn man da mal schaut, wie viel da weitergegeben wurde von praktisch den Mineralölkonzernen und den Tankstellen, dann hat man von diesem Tankrabatt 2022, das hat das Leibniz-Institut untersucht, 87% beim Diesel weitergegeben und bei Benzin, also E10, super, dann 71% im Schnitt. Und es ist ganz interessant, im Zeitverlauf, also im ersten Monat, wurden noch nahezu 100% weitergegeben, im zweiten Monat dann deutlich weniger, im dritten Monat nur noch 50%, was auch so ein bisschen dafür spricht, dass man sich jetzt erstmal drauf geeinigt hat, diesen Tankrabatt 2026 erstmal begrenzt auf 2 Monate zu machen und jetzt nicht, wie es damals war, schon mal vorab auf 3 Monate. Also ganz interessant, ja.
Jetzt weiß man ja so aus den letzten Wochen und Monaten Erfahrung, dass das jetzt nicht so der Markt ist mit dem dynamischsten Wettbewerb. Es gibt ja viele Tankstellen, viele unterschiedliche, bei denen man da tanken kann, aber irgendwie scheint das ja mit dem Wettbewerb nicht so gut zu funktionieren, dass, wenn jetzt zum Beispiel die Ölpreise gesunken sind, die Preise an den Tankstellen dann automatisch nachgezogen haben. Das heißt, wenn man das jetzt auf 2 Monate befristet, meinst du, die Tankstellen werden jetzt sofort sagen, ja, da mache ich doch mal meinem Konkurrenten Wettbewerb und biete mal günstigere Preise an, damit die Leute zu mir tanken kommen, statt zum Kollegen, und dann vielleicht so ein gewisser Wettbewerb in Kraft gesetzt wird. Wärst du da zuversichtlich oder bist du skeptisch?
Das hat tatsächlich das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung auch in dieser Studie von 2024 untersucht, wie es damals 2022 während des Tankrabatts war. Und da hat man schon festgestellt, wenn die jetzt eine relativ große Marktmacht hatten, die Tankstellen, weil halt irgendwo auf dem Land 20 Kilometer keine Tankstelle drumherum ist, dann hat es nicht so gut funktioniert mit der Weitergabe der Energiesteuersenkung. Wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Freiburg auf, was weiß ich, 3 Kilometer dann irgendwie 6 Tankstellen sind, da hat sich schon mehr gelohnt für die Tankenden, weil da wurde eigentlich zumindest im ersten Monat nahezu 100% der Energiesteuersenkung dann plus die Umsatzsteuer dann an die Tankkunden weitergegeben. Also so wird es vermutlich auch wieder sein, wenn das denn greift. Das ist ja aktuell noch ein Beschlusspapier, also muss man schauen, wie schnell das umgesetzt werden kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass es wieder so ist wie 2022. Ich meine, das Land hat sich verändert, aber auch nicht so. Das heißt, vermutlich, wenn es viele Tankstellen an einem Ort gibt, die Konkurrenz höher ist, jetzt mehr weitergeben, wenn eben weniger an einem Ort sind, dann dementsprechend weniger. Und ich kann mir vorstellen, dass es so ungefähr sich einpendeln wird und dass nicht 100% weitergegeben wird, aber nahezu 100% im ersten Monat und dann eben ein bisschen weniger im zweiten Monat. Und da muss man sich anschauen. Ich meine, die Spritpreise haben sich jetzt im Vergleich zur letzten Woche schon wieder relativ eingependelt. Also die Frage ist auch, muss der Staat dann da eingreifen? Weil das wird wahrscheinlich annähernd auch, je nachdem wie viel getankt wird, 1 Milliarde Euro dann pro Monat in etwa kosten. Also bleibt spannend, aber ja, ist, denke ich mal, eine ganz sinnvolle Maßnahme.
Du bist also dann optimistisch, dass es auch bei den Verbrauchern ankommt.
Ja, also wie gesagt, man kann sich auf den Tankrabatt 2022 stützen. Ceteris paribus, wie mein Professor immer so schön gesagt hat. Ja, ich weiß, die Welt funktioniert ein bisschen anders, aber kann man schon vorstellen, dass das ja schon relativ gut weitergegeben wird, weil der zeitliche Aspekt mit den 2 Monaten ist begrenzt. Wird es jetzt wahrscheinlich 4 Monate laufen, dann wäre es wieder so, dass es einen abnehmenden Effekt hätte. Aber ich bin jetzt mal guter Dinge, ja, dass es weitergegeben wird.
Und sag mal, also das war jetzt für Benzin, bei Diesel wirkt es ja dann auch, aber ich glaube, da muss man nicht so stark senken, weil ja die Energiesteuer da auch gar nicht so hoch ist, ne?
Ja, also so wie ich es verstanden habe, wird beides brutto um 17 Cent den Liter an der Zapfsäule gesenkt. Ja, wie gesagt, also es wird mal schauen, wie es dann genau umgesetzt wird. Aber so wie es jetzt der aktuelle Stand ist, soll beides eben um 17 Cent dann günstiger werden, sowohl Benzin als auch Diesel.
Jetzt kostet das ja 1 bis 2 Milliarden. Ich glaube, man kann ja lesen 1,6 Milliarden. Aber die Frage ist ja wirklich, kostet das so viel? Oder ist das dann nur so ein Stück weit auch, dass man das zurückgibt, was man jetzt vielleicht mehr einnimmt, weil ja die Tankkosten sich entsprechend erhöht haben? Ja, also kann man wahrscheinlich auch wird wahrscheinlich eine Wahrheit aus beiden Dingen stimmen, dass es ein bisschen was kostet im Vergleich zu dem Vor-Iran-Krieg-Niveau und dem, was man jetzt tatsächlich dann auch, dass der Staat auf ein wenig verzichtet. Ne? Wird vielleicht auch ein bisschen was dran sein.
Ja, also ich habe lustigerweise gestern noch, bevor das bekannt wurde, mal so ein bisschen gerechnet, was es kosten würde. Und wenn man es aufs europäische Mindestmaß senkt, dann kommt man so roundabout auf 1 Milliarde Euro pro Monat. Das heißt, es könnte schon sein, dass es so Richtung 2 Milliarden Euro geht insgesamt für diese 2 Monate. Was es kosten wird, ist natürlich nicht wenig. Aber es erinnert mich immer so ein bisschen an House of Cards. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Da geht es ja praktisch um den US-Präsidentschaftswahlkampf, und wenn da irgendwie in der Serie die Spritpreise hochgehen, dann ist es ein sehr emotionales Thema, weil die Leute halt praktisch in ihrer Stadt dann auf der Anzeige sehen, was es kostet, und dann auch die Veränderung. Ich meine, seit dem 1. April gibt es ja die 12-Uhr-Regel, das heißt, nach oben kann nur einmal am Tag um 12 Uhr angepasst werden an den Tankstellen, nach unten jederzeit, aber es ist doch schon so ein bisschen ein sehr emotionales Thema, was die Leute schon so ein bisschen aufwühlt, und ja, ich glaube auch deswegen hat man jetzt den Schritt gemacht hin zum Tankrabatt, und dann, naja, die Gegenfinanzierung soll ja über die Tabaksteuer erfolgen, und da will man es ja wieder reinholen, ne?
Ja, oder auch den Karenztag, der vielleicht für die Krankschreibung eingeführt wird. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das auch aus diesem Positionspapier stammt. Ich habe da jetzt verschiedenste Medienberichte hier kurz vor dem Podcast gelesen, und ich habe da immer wieder nur jetzt da zwischen den Zeilen raus gelesen, dass Gegenfinanzierung ist, eben die Tabaksteuer soll eher erhöht werden. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte da also sowieso schon eine Erhöhung folgen, und die soll dann schon 2026 kommen.
Genau, der Karenztag, der hat es jetzt nicht ins Beschlusspapier, ins offizielle von heute geschafft. Der wurde zwar von der Union mal praktisch eingespeist, aber die SPD hat da Widerstand geleistet, und der steht jetzt nicht mehr im Beschlusspapier von heute. Also der Karenztag ist nicht mehr drin. Tabaksteuer soll vorgezogen werden, eben schon 2026 dann zur Gegenfinanzierung von diesem, ja, was ist aber, Krisenbonus. Also insbesondere eben die Tabaksteuer soll es dann richten. Natürlich, keine Ahnung, wenn der Karenztag, wenn es jetzt nicht reicht, dann könnte es natürlich nochmal ein separates Reformprojekt werden. Aber der ist jetzt in diesem, ja, Sofortprogramm oder Entlastungspaket, wie man es auch immer nennen will, nicht enthalten.
Ich fand das krass, ich hatte da mal was veröffentlicht zu dem Thema Zuschuss zu den Tankkosten. Da kannst du ja als Arbeitgeber den Mitarbeitern letztendlich die Entfernungspauschale ohne Abzüge erstatten, also einfach 38 Cent je Kilometer mal eine Strecke. Und das Finanzamt sagt ja, 15 Tage im Monat sind pauschal in Ordnung, und das da interessierten sich viele für, wie das geht. Und viele, also wie du das auch beschreibst, dass es ein sehr emotionales Thema war, das bekam ich da irgendwie auch mit, dass eben viele schrieben, ja, wie sollen denn die Unternehmen das bezahlen und so weiter. Und am krassesten fand ich dann, dass viele, also wirklich mehrere auch schrieben, ja, also das ist mir eh jetzt viel zu teuer, zur Arbeit zu fahren, da lasse ich mich lieber krank schreiben. Und da dachte ich eben auch so, vielleicht ist ja, also wenn man das dann so liest, ja, dass das offensichtlich für einige doch tatsächlich eine ganz normale Option ist, mit diesen Krankschreibungen zu arbeiten, wenn einem irgendwas nicht passt, weiß ich nicht, konnte ich plötzlich dieser Idee, dass man vielleicht das Krankschreiben auch doch ein bisschen von Anfang an auch mit Kosten für denjenigen einhergehen lässt, der da diese Krankschreibung in Anspruch nimmt, der konnte ich dann plötzlich doch noch ein bisschen mehr abgewinnen als zuvor. Also ich weiß gar nicht mit dem Karenztag, ob das so schlimm wäre. Manche sagen ja, das Problem ist, wenn man den Karenztag einführt, also dass der erste Krankschreibetag letztendlich dann zu Lasten des Arbeitnehmers geht, so wäre das ja wahrscheinlich, dass das dann dazu führt, dass die Arbeitnehmer sich einfach dann gleich eine Woche krankschreiben lassen, statt nur 1-2 Tage. Mal schauen, ob das dann, oder das sind wohl die Erfahrungen in anderen Ländern, wenn man das jetzt wieder hört, spricht es vielleicht auch dafür, dass das nicht die beste Option ist. Also es ist wirklich ein schwieriges Thema, ja. Ja, aber wie sieht's denn aus, wenn man jetzt das Thema, also das ist ja jetzt, wie schon gesagt, streitbares Thema, Tankkosten. Und viele sagen ja jetzt, ich muss dann natürlich eine Gehaltserhöhung fordern, wenn ich jetzt hier so zusätzliche Kosten habe. Ist ja klar, sind ja hier und da vielleicht jetzt auch Tarifverhandlungen. Ich glaube, an den Flughäfen wird ja auch schon wieder gestreikt hier und da. Und das ist ja dann die Folge irgendwie, ja, durch die gestiegenen Preise, dass alle sagen würden, jetzt will ich mehr Gehalt haben. Und da hat sich ja die Regierung auch wieder was einfallen lassen, um dem vielleicht zuvorzukommen.
Du meinst den Krisenbonus bis zu 1.000 Euro steuerfrei, erinnert so ein bisschen an die Inflationsausgleichsprämie. In der Corona-Pandemie, die konnte man Ende 2022 bis Ende 2024 auszahlen, damals noch bis zu 3.000 Euro, jetzt der neue Krisenbonus sind bis zu 1.000 Euro. Wichtig zu verstehen, die Arbeitgeber können, also müssen nicht diesen Bonus auszahlen, so wie bei der Corona-Pandemie. Auch ist also ein freiwilliges Instrument. Ich habe so mal geschaut, wie viele diesen Corona-Bonus damals, diese Inflationsausgleichsprämie bekommen haben. Und es dürften so in etwa, gibt jetzt keine genauen Zahlen, aber in etwa so die Hälfte aller Beschäftigten in Deutschland sein. Das ist dann schon relativ viel, also viel mehr als ich gedacht habe, weil am Ende muss das Geld ja irgendwo herkommen. Jetzt bei Social Media war auch schon die Kommentare, gut, ich bin jetzt Arbeitgeber, ja, wo soll ich das Geld hernehmen, um das auszuzahlen? Das einzig Positive ist es nicht nur steuerfrei für den Angestellten, sondern auch abgabenfrei, sowohl für den Angestellten als auch für den Arbeitgeber. Ja, sonst müsste man noch etwa 20% Sozialabgaben zahlen, wenn man das auszahlt. Das ist jetzt nicht so. Also man kann es dann brutto gleich netto auszahlen, aber klar, aus der eigenen Tasche. Dafür hat man dann je nach Steuersatz des Unternehmens beispielsweise bei 30% eine Entlastung von 300 Euro. In dem Beispiel, wenn man die vollen 1.000 Euro auszahlt, kann man vermutlich staffelnd auszahlen. Das ist noch nicht bekannt, aber wahrscheinlich sind die Bedingungen so ungefähr dieselben wie bei der Corona-Pandemie. Zusätzlich zum Gehalt bis zu 1.000 Euro, ja, und eben freiwillig dann aber steuer- und auch abgabenfrei, sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber.
Wobei das ja dann auch so genutzt wurde, dass man gesagt hat, okay, die nächste Tarifrunde steht an. Ihr bekommt alle 1-2% Gehaltserhöhung und zusätzlich jeder Mitarbeiter meinetwegen 100 Euro im Monat diese Prämie bis dann und dann, bis die nächste Tarifrunde ansteht. So hat man sich ja da zu der Corona-Zeit oder kurz danach auch geholfen, dass man das als Instrument genutzt hat, um diese hohen Lohnsteigerungen, die dann gleich festgelegt worden wären, ein bisschen zu umgehen. Ich glaube, das ist vielleicht auch gerade wieder das Ziel, so eine Inflationsspirale zu vermeiden, damit dann nicht in einem Jahr die Notenbank kommt und sagt, jetzt müssen wir die Zinsen erhöhen und dann müssen wieder mehr Zinsen vom Bund auf die neuen Schulden gezahlt werden und so weiter und so fort. Also insofern, ich finde das eigentlich eine ganz, ganz gute Idee, das Instrument nochmal einzusetzen.
Ja, wird wahrscheinlich auch oft genutzt werden. Da muss man so ein bisschen aufpassen, wenn man es als geschäftsführender Gesellschaft oder Mehrheitsgesellschafter einer GmbH beispielsweise wählt und sonst keinem auszahlt, dann hat man natürlich die Gefahr der verdeckten Gewinnausschüttung. Aber man kann es theoretisch sogar seine Minijobber auszahlen, ja, weil es eben steuer- und abgabenfrei ist. Also das vielleicht nochmal als kleiner Hinweis, weil die Fragen kamen dann auch damals bei der Corona-Pandemie auf. Kann ich es mir selbst zahlen als Geschäftsführer, plus kann ich es eventuell auch einem angestellten Minijobber bei mir im Unternehmen zahlen?
Das ist ja immer noch nicht abschließend geklärt so richtig, ob das für Gesellschafter, Geschäftsführer auch zulässig ist. Ich glaube, am Ende musst du halt dafür sorgen, dass du in deinem Anstellungsvertrag im Voraus, im besten Fall im Kalenderjahr im Voraus, so einen Krisenbonus dir zusagst, damit dann das Finanzamt nicht kommen kann und sagen kann, das waren ja keine betrieblichen Gründe, aus denen hier diese Zahlung erfolgte. Und dann kannst du ja dann entgegnen, na, wieso, es stand doch in meinem Anstellungsvertrag, in dem ich das im Voraus reingeschrieben habe. Also müsste man dann den wahrscheinlich sich erst als Geschäftsführer in 2027 auszahlen und jetzt in 2026 den Vertrag entsprechend anpassen. So könnte es vielleicht wahrscheinlicher sein, das durchzubekommen. Aber das ist ja eh noch die Frage. Ja, ich warte immer noch drauf, dass irgendwann mal ein anhängiges Verfahren jetzt öffentlich wird, wo ein Selbstständiger das Finanzamt verklagt, weil er auch diese Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro als Einzelunternehmer bei sich in seiner Steuererklärung berücksichtigt wissen will. Da könnte man ja auch das eine oder andere Argument für finden, dass das für Selbstständige ja genauso gelten muss, verfassungsrechtlich vielleicht. Und laut Gesetz geht es ja nur für Angestellte, ja. Und insofern schließt sich ja hier gleich das nächste Thema an, worum man das mal hinterfragen dürfte. Weil ich vermute mal, die Selbstständigen werden diesen Krisenbonus natürlich wie immer nicht bekommen.
Ja, davon gehe ich auch aus. Ja. Schauen wir mal, ob jemand klagt. Ja. Ich meine, man muss ja schon sagen, wenn man jetzt das sieht, ich meine, das ist ja aufgrund der Inflation jetzt auch getriggert eben von den Spritkosten. Wenn man sich mal diese gesamten Spritkosten anschaut, dann ist ja über 50% sind ja da Steuern. Ich finde es immer witzig oder interessant, wenn dann irgendwie ein Politiker dann vor der Kamera steht oder eine Politikerin und sagt, ja, die Mineralölkonzerne, die zocken hier alle ab. Dann denke ich mir, über die Hälfte des Preises, den man zahlt, das ist aufgrund der Steuern, sowohl der Energiesteuer, die ist ja bei 65 Cent pro Liter bei Super und 47 Cent etwa beim Diesel, darauf dann auch der CO2-Preis plus nochmal die Erdölbevorratungsabgabe plus nochmal die Umsatzsteuer, die komplett nochmal auf die Steuern und Abgaben kommt. Also da kommt man zumindest bei Benzin dann auf über 50% Steuern. Deswegen finde ich es immer ganz, ja, fast schon putzig, wenn dann irgendein Politiker oder eine Politikerin davor steht und sagt, die Mineralölkonzerne zocken uns ab, dann sagen wir, ja, das mag ja alles sein, aber die Frage ist es vielleicht auch bei über 50% Steuern dann auch eine Abzocke der Politik?
Ich glaube, ne, also ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute mal, eine Umsatzrendite von 50% haben die jetzt nicht, ja.
Nee, die müssen ja wirklich am Ende dann auch die Sachen, ja, fördern und dann auch in die Tanks der Tankstellen bringen, ja, und gibt, glaube ich, schönere Aufgaben, als da irgendwie Öl zu bohren und das irgendwie, ja, dann an die Tankstelle zum Tanken zu bringen, ja. Also ich glaube, Mitleid muss man mit denen keins haben, weil man dann eben auch die Gewinne sieht, aber klar, das schönste Job hat eigentlich die Politik, über 50% des Preises geht an den Staat und die müssen jetzt nicht irgendwie auf einer Ölbohrinsel rumstehen, ne?
Ja, ist ja so. Naja, gut, sehr gutes Bild, ja, gefällt mir, ja. Und da können wir ja auch froh sein, dass das mit der Übergewinnsteuer nicht kommt. Das wurde ja auch von vielen gefordert, dass man da jetzt eben den Ölkonzernen den Tankstellenbetreibern in die Tasche greift und sagt, ja, du machst mir zu viel Gewinn, gib mir mal das Geld her. Zusätzlich zu den Steuern, die du ja eh schon zahlst, will ich jetzt noch mehr, weil du aus meiner Sicht zu viel Gewinn machst. Das heißt, das wäre wieder eine aus meiner Sicht absolute Anmaßung von Wissen gewesen, jetzt zu sagen, ja, ich weiß genau, wie viel so ein Gewinn so ein Ölkonzern machen darf und wie viel nicht. Und ich will damit auch ja das Signal senden, dass hier Wettbewerb sich nicht lohnt, weil wenn du zu viel verdienst, komme ich und entscheide letztendlich mehr oder weniger willkürlich, dir das Geld dann nochmal abschließend wegzunehmen. Also ich glaube, da können wir alle dankbar sein, dass sich diese Quatschidee nicht durchgesetzt hat und man da jetzt eine andere Lösung gefunden hat. Da gab es ja jetzt am Wochenende auch diese, hier der Herr Merz hat ja die Wirtschaftsministerin, die Frau Reiche, da zurückgepfiffen. Die hat sich ja auch schon irgendwie beschwert, dass aus ihrer Sicht da zu wenig Umdenken stattfindet bei der Wirtschaftspolitik in Deutschland. Da hat sie ja gleich Ärger bekommen, wahrscheinlich, weil er jetzt hier erstmal das in trockenen Tüchern wissen wollte, bevor die SPD da wieder ausschert, so vermute ich mal. Also, naja. Tja, Fabian, dann können wir mal gucken, wie das jetzt ins Gesetz gegossen wird, ob es dann durch den Bundestag geht und durch den Bundesrat und dass wir dann hier mal schon mal überlegen können, wer die 1.000 Euro ausgezahlt bekommt oder dass jeder schon mal das mitteilen darf in seiner Personalabteilung.
Mir hat ein Arbeitgeber schon geschrieben, ich soll mal ein Video machen, dass es viele sich nicht leisten können und dass es keinen Rechtsanspruch auf eine Auszahlung gibt. Also manche Arbeitgeber sind natürlich jetzt von dieser Möglichkeit nicht so begeistert. Aber wie gesagt, also viele haben es eben bei der Inflationsausgleichsprämie bekommen. Und hier wird es auch so sein, ja, dass viele das auszahlen werden. wahrscheinlich auch insbesondere an angestellte Familienmitglieder.
Ja, wobei andererseits, ich glaube jetzt auch nicht, dass das so dieses, also dieses Gestaltungspotenzial gibt es natürlich immer, aber dass das jetzt dieses Instrument kaputt macht. Ich habe das auch so erlebt oder wir haben es auch bei uns so genutzt, dass natürlich man damit auch besondere Leistungen nochmal honorieren konnte. Natürlich, wenn man jetzt das, hier ein Arbeitsrechtler zuhört oder mitdiskutieren würde, der würde natürlich sofort wieder sagen, aber wenn du es einem zahlst, musst du es allen zahlen. Aber nach meinem Erkenntnisstand kann man ja schon auch sagen, oder bei den vorherigen Hilfen dieser Art konnte man sagen, okay, ich zahle dir das statt einem Bonus, den du aus folgenden betrieblichen Gründen zu Recht verdient hast. Und das ist ja auch dann wiederum eine tolle Möglichkeit, gute Leistungen zu belohnen, weil man dann einfach keine Abgaben hat. Du hast es vorhin auch so schön gesagt, zum Glück fällt auch keine Sozialversicherung an auf diesen Bonus. Da könntest du jetzt auf Social Media auch schon wieder hunderte Kommentare ernten, aber was ist mit der Rente? Da zahlst du ja nicht in die Rente ein.
Neulich hat jemand geschrieben, er hat irgendwie so ein steuerfreies Gehaltsextra abgelehnt, weil er das nicht, weil er dann keine Rentenpunkte bekommt. Dann denke ich mir, ja, boah, weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Rechnung für dich war.
Oh.
Ja, also das schon so, also das war, fand ich schon wild. Aber das ist schon krass. Also bei manchen ist so dieser Glaube an die gesetzliche Rente in 30 Jahren dann doch noch so hoch, dass es sogar vom Arbeit, ich meine, für den Arbeitgeber war es wahrscheinlich angenehm, ja, da hat gesagt, gut, dann kriegst du es halt nicht. Ja, aber das finde ich schon krass. Also manche steuerfreie Gehaltsextras ablehnen, weil sie eben auch Sozialabgaben befreit sind und dementsprechend das fast als wertlos gesehen wird, wenn da nichts in die Rentenversicherung eingezahlt wird. Ja, spannend auf jeden Fall. Ja.
Ich meine, klar, du hast ja dann möglicherweise niedrigeres Krankengeld oder Arbeitslosengeld oder Elterngeld oder so. Das mag sicherlich schon so sein, dass man da auch bestimmte Sozialleistungen dann weniger bekommt. Aber das, klar kann das mal passieren, dass man auch länger als 6 Wochen krank wird und dann eben so eine Transferleistung in Anspruch nehmen muss. Aber üblicherweise ist das Leben doch vielleicht darauf ausgerichtet, da noch viele Jahrzehnte ganz normal im Berufsleben zu sein und nicht von diesen Sozialleistungen abhängig zu sein. Und dann ist es doch wahrscheinlicher, dass man eher davon profitiert, wenn man da eben nicht sinnlos in diese Versicherung einzahlt. Aber ich wundere mich da auch immer wieder, wenn man das so hört, aber ja.
Ja, also zusammenfassend kann man sagen, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ein Großteil der Energiesteuersenkung dann auch beim Verbrauch ankommt, zumal es nur für 2 Monate aktuell ist. Die Vergangenheit hat gezeigt, insbesondere ab dem 3. Monat hat es abgenommen. Das wird vermutlich auch ein Punkt gewesen sein, warum man das jetzt erstmal auf 2 Monate befristet. Beim Krisenbonus, der ist natürlich für die Arbeitnehmer sehr attraktiv, aber hängt davon natürlich ab, ob die Arbeitgeber mitmachen. Ist auf jeden Fall wahrscheinlich ein sehr gut vermarktbares Entlastungspaket. Das in der Praxis, aber das habe ich in den Social-Media-Kommentaren auch gesehen, sehr unterschiedlich dann bei den Menschen ankommt. Und während Christian hier im Podcast noch das Wasser tankt,
du weißt ja gar nicht, ob das Wasser ist, woher willst du das wissen?
Da trinkst du schon Sprit jetzt durch die Energiesteuersenkung. Ich hoffe dich, dass es kein Sprit ist auf jeden Fall. Aber wir halten euch in der kommenden Woche natürlich dann auch wieder über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden. Also abonniert gerne den Podcast, schickt die Folge an alle, die ihr kennt. Jeder hat einen Freund und einen Feind. Und dann hört man sich nächste Woche wieder.
So sieht's aus. Mach's gut. Tschüss.
Ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.